Gibt es eigentlich noch die Krankenschwester? Ich musste wirklich nachschauen, ob diese Berufsbezeichnung offiziell noch existiert. Und ja, es gibt sie noch. Und sie ist, wie das männliche Gegenstück, der Krankenpfleger, gesetzlich geschützt. Der Ausbildungsberuf heißt heute allerdings Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger, abgekürzt GUKP, GUKP mit kleinem U. Und im OP helfen operationstechnische Assistentinnen und Assistenten. Ich bezweifle aber, dass wir jemals eine Krankenhausserie sehen werden, in der eine Chirurgin im OP ruft: Operationstechnischer Assistent, Skalpell, Tupfer! Die Schwester wird uns in der Alltagssprache noch eine Weile erhalten bleiben, obwohl sie wirklich nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Da ist zum Beispiel der religiöse Anklang, der uns an Nonnen denken lässt und mit dem viele Pflegekräfte nichts am Hut haben. Und natürlich gibt es immer mehr Krankenpfleger. Es sind natürlich immer noch viel zu wenig. 2022 waren 82% aller Pflegekräfte weiblich, nur 18% waren Männer. Aber die Verhältnisse ändern sich. Gefühlt zwar mit der Geschwindigkeit der Kontinentaldrift, aber hoffentlich auch genauso unaufhaltsam. Wir schauen uns heute die Anfänge der modernen, professionellen Krankenpflege an. Und die sind vor allem mit einem Namen verbunden. Florence Nightingale. The Lady with a Lamp. Der Engel der Verwundeten, wie eine Heilige verehrt, das Sinnbild der aufopfernden, fürsorglichen, pflegenden Frau. Aber sie war so viel mehr. Sie war auch eine begnadete Mathematikerin und Statistikerin, eine Pionierin der Datenvisualisierung. Und sie hatte einen großen Anteil daran, die Medizin und vor allem die Pflege auf ein wissenschaftliches Fundament zu stellen. Auf Gemälden, in Filmen und Büchern wird dieser Aspekt gern beiseite gelassen, nach dem Motto: Bei Frauen kommt's aufs Herz an. Was interessiert uns das Gehirn? Na, auch das ändert sich zum Glück. Langsam, aber sicher.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Hallo, mein Name ist Andrea Sawatzki. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu Siege der Medizin, einem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Mit dieser Folge starten wir in die dritte Staffel. Wenn ihr die ersten beiden Staffeln gehört habt, gut für euch. Wenn nicht, dann noch besser. Dann könnt ihr die nämlich auch noch hören und glaubt mir, das lohnt sich, die sind toll. Ich darf das sagen, ohne unbescheiden zu sein. Die hat nämlich mein fantastischer, toller Kollege Ulrich Nöten gemacht. Ein bisschen wird sich ändern. Bisher haben wir hier die Geschichte ganzer Fachgebiete erzählt. Manche unserer Geschichten haben Jahrtausende überspannt. Diesmal wollen wir uns ganz auf die Menschen konzentrieren, die hinter einigen der Siege der Medizin standen und ihre Biografien in den Mittelpunkt rücken. Von der lange unbekannten Patientin, deren Tod ungezählte Leben rettete, bis zur Nobelpreisträgerin, vom Schiffsarzt, der den Skorbut besiegte, bis zur Chemikerin, die das vielleicht wichtigste Foto der Wissenschaftsgeschichte schoss. Ich freue mich sehr darauf, euch auf diesen spannenden Zeitreisen zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten. Faktentreu und wo nötig mit ein bisschen Fantasie, um sie für unseren Podcast zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von Siegerinnen und Siegern, von großen und kleinen Fehlern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. Und gleich heute, in unserer ersten Folge, geht es um eine Geschichte, die mir besonders am Herzen liegt. Meine Mutter, die war nämlich Krankenschwester. Florence Nightingale wird am 12. Mai 1820 in eine wohlhabende englische Familie geboren.
Der Vater hatte beträchtliches Vermögen von seinem Onkel geerbt und dieses Erbe ermöglichte der Familie einen aufwendigen Lebensstil, also sie sind viel gereist.
Das ist Karen Nolte, Professorin für Geschichte und Ethik der Medizin und Direktorin des gleichnamigen Instituts an der Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg und ursprünglich examinierte Krankenschwester. Sie hat für diese Episode mit uns gesprochen.
Nach der Hochzeit sind die Eltern irgendwie 2 Jahre gereist durch Europa. Eine sehr lange Hochzeitsreise, auf der auch Florence Nightingale geboren wurde in Florenz. Deswegen auch der Name Florence.
Auch ihre ältere Schwester wird auf dieser Hochzeitsreise geboren. Da ist die Familie gerade in Neapel. Folgerichtig wird sie nach der griechischen Bezeichnung für Neapel benannt. Parthenope. Also ich würde mal sagen, die beiden haben Glück, dass die Eltern nicht gerade in Bochum oder Aschersleben Station gemacht haben. Die kleine Florence hat einige ungewöhnliche Interessen. Mit 9 oder 10 Jahren katalogisiert sie die Pflanzen im Garten, erstellt lange Tabellen, in denen sie alles Obst und Gemüse erfasst. Mit 11 erhält sie Unterricht in formaler Mathematik. Sie interessiert sich für Chemie, Physik, Astronomie, Geschichte, Komposition, Geographie und Philosophie. Florence hat doppelt Glück. Die Eltern verfügen einfach mal über die Mittel, um ihr eine gute Bildung zu ermöglichen. Und ganz wichtig, sie sind überhaupt der Meinung, dass auch Mädchen eine gute Bildung haben sollten. Für den Vater ist Florence' Bildung allerdings eher Selbstzweck. Und vermutlich hofft er auch, dass sich eine gebildete junge Dame besser verheiraten lässt.
Also eine Frau aus einer solchen gesellschaftlichen Schicht war eigentlich dazu verdammt, Hausdame zu werden, was natürlich intellektuell nicht besonders inspirierend war. Also sie hat ja als Kind schon eine sehr gute Bildung genossen. Also sie muss eine überdurchschnittlich intelligente Frau gewesen sein. Und das ist der Hintergrund, vor dem man verstehen muss, dass ihr das nicht gereicht hat. Und sie hat sich dann eben entsprechend selber ein Betätigungsfeld gesucht. Und was ganz nahe liegt für eine Frau aus der oberen Schicht, ist Armenfürsorge, Fürsorge für Arme. Das war eine Tätigkeit in der Öffentlichkeit, die Frauen gestattet war, ohne dass man jetzt gesagt hat, sie würde die Grenzen der Weiblichkeit überschreiten. Und sie hat schon als Kind mit ihrer Mutter und ihrer Gouvernante bedürftige Menschen in den Dörfern rund um ihren Landsitz in Südengland, wo sie eben ihren Hauptwohnsitz hatten, besucht. Und sie hat dann auch im familiären Kontext Angehörige gepflegt in der Zeit, als sie dann schon älter war.
1837 befindet sich die Familie auf dem Landsitz Embley Park in Hampshire, als die Gegend von einer Grippeepidemie heimgesucht wird. Die 17-Jährige bleibt als eine von ganz wenigen gesund und kümmert sich einen Monat lang um die Pflege von Erkrankten und die Organisation des Haushaltes. Für sie ist das ein Quell unglaublichen Stolzes. Gott sprach zu mir und rief mich zu seinen Diensten, schreibt Florence in ihr Tagebuch, als die Grippewelle wieder verebbt. Im folgenden Jahr geht die Familie wieder auf eine ausgedehnte Reise durch Europa. In Paris lernt Florence die 27 Jahre ältere Schriftstellerin und Salon-Gastgeberin Mary Clark kennen. Über diese Frau wird Unerhörtes berichtet. Sie kümmere sich nicht um ihr Aussehen, sei ärgerlich und exzentrisch und habe eine Abneigung für die Frauen der Oberschicht, weil sie diese für belanglos hält. In der klugen und gebildeten Florence sieht sie offenbar mehr. Die beiden werden Freundinnen und bleiben es über 4 Jahrzehnte. Mary nennt Florence zärtlich Flo und setzt ihr einen Floh ins Ohr. Dass Männer und Frauen gleichwertig sind und gleichgestellt sein sollten. Und dass es eine einzige Ungerechtigkeit sei, wie Frauen behandelt und unterdrückt werden. Es ist ein Ausspruch von Mary Clark überliefert, der das gut auf den Punkt bringt. Wenn mich jemand fragen würde, wärst du lieber eine Frau oder ein Galeerensklave, könnte ich gar nicht schnell genug »Lang lebe die Galeere« rufen. Die Ideen der Freundin bestärken Florence' Entschluss, ihren eigenen Weg zu gehen. Und dieser Weg, das wird immer klarer, soll in die Krankenpflege führen. Die Eltern begrüßen zwar ihr Interesse an wohltätiger Arbeit, soweit sie im gesellschaftlich akzeptierten Rahmen bleibt, von allem, was darüber hinausgeht, halten sie aber nichts. Professionelle Krankenpflege hat damals keinen guten Ruf. Den Eltern wäre es lieber, sie würde den vorgezeichneten Weg gehen. Eine junge Dame aus der Oberschicht hat zuerst eine gute, gehorsame, pflichtbewusste Tochter zu sein und später eine ebensolche Ehefrau. Die Jahre zwischen 1838 und 1847 sind vom Konflikt mit ihren Eltern und den gesellschaftlichen Normen geprägt. Sie zweifelt und kämpft, gibt zwischendurch beinahe auf, lässt sich fast in die Ehe mit einem Cousin drängen, sie langweilt sich auf Dinnerpartys. Aber sie knüpft dort auch Kontakte, die ihr später helfen werden. Sie sammelt in dieser Zeit Informationen und wo immer möglich praktische Erfahrung in der Pflege. 1845 arbeitet sie einen Plan zur Gründung einer pflegenden Schwesternschaft ohne Gelübde aus und will zur Vorbereitung in einem Krankenhaus in Salisbury arbeiten. Die Familie ist schockiert. Es muss einen Mordstreit im Hause Nightingale gegeben haben. Der Vater flieht entnervt zu seinen Kumpels in einen Londoner Club. Florence' ganzer detaillierter Plan bricht zusammen. Die junge Frau ist verzweifelt. 1847, mit inzwischen 27 Jahren, reist sie erneut nach Italien, diesmal begleitet vom befreundeten Ehepaar Bracebridge, aber ohne ihre Eltern. Ihre Mutter hofft, dass diese Reise sie von ihren Plänen abbringt und sie durch das Beispiel der glücklich verheirateten Bracebridges von der Ehe überzeugt wird. Na, das geht gründlich schief.
Sie hat in ganz Europa Hospitäler besichtigt und hat sich angeschaut, wie dort gepflegt wird, auch zum Ärger ihrer Eltern. Also statt sozusagen in die Sommerfrische zu gehen, hat sie immer Hospitäler besucht. In Rom zum Beispiel und auch in Paris das Hôtel de Dieu und so berühmte Hospitäler.
Schon 1849 geht sie wieder in Begleitung der Bracebridges auf Reisen, unter anderem nach Ägypten und Griechenland. Ihren 30. Geburtstag verbringt sie in Athen. In ihr Tagebuch schreibt sie: Heute bin ich 30. Das Alter, in dem Christus seine Mission begann. Keine kindischen Sachen mehr, keine Liebe und keine Hochzeit. Nun, Herr, lass mich nur noch an deinen Willen denken. Ein paar Tage später begegnet ihr trotzdem eine der großen Lieben ihres Lebens. Unter all den Grausamkeiten, die wir einander antun, denkt Florence, ist die Mode wohl die albernste. Ihre linke Hand hebt den Saum des weit ausladenden Rockes, die rechte hält den Schirm, der sie vor der unbarmherzigen Sonne schützt. Und natürlich trifft es uns Frauen am härtesten. Der Umfang ihres Reifrockes, der Krinoline, macht das Navigieren in den engen Athener Gassen zu einer Herausforderung. Immer wieder schrammt sie an Hauswänden entlang oder bleibt kurz an Steinen oder Unrat auf dem Boden hängen. Der Staub der Stadt wird von all den Rüschen magisch angezogen. Die Chemisette aus Leinen, die den weiten Ausschnitt ihres Oberteils bedeckt, juckt unerträglich. Das Korsett drückt und das Verlangen, sich den Hut vom Kopf zu reißen, ist beinahe übermächtig. Diese Kleidung ist schon in einem Salon in England eine Zumutung. An einem heißen Junitag in Griechenland ist sie eine einzige Tortur. Im Schatten einer Hauswand bleibt sie stehen und gibt Nektarios ihren Schirm. Der junge Grieche begleitet sie auf ihrem Spaziergang. Andere Reisende haben ihn als Führer empfohlen. Nektarios reicht ihr ein Baumwolltuch, das sie dankbar entgegennimmt, um sich das Gesicht abzutupfen. »Madame, wie der Hotel?« fragt er in seinem gebrochenen Englisch. Florence seufzt, dann nickt sie. Sie muss dringend etwas trinken und Unterhemd, Unterrock und Strümpfe wechseln, bevor sie sich wieder in Gesellschaft begeben kann. Die Aussicht auf das kühle Zimmer, auf eine halbe Stunde Ruhe auf dem Bett, ohne Korsett und Krinoline und mit einem Krug frischen, kalten Wassers neben sich auf dem Nachttisch, erscheint ihr in diesem Augenblick wie eine Vorahnung auf das Himmelreich. Über dem flachen Ziegelbau auf der anderen Seite der Gasse erhebt sich die Akropolis, von der sie gerade wieder mühsam hinabgestiegen sind. Sie hat dem Konservator Pittacus und seiner Frau einen Besuch abgestattet und bestaunt, was die alten Griechen an Trümmern hinterlassen haben. Ja, die alten Griechen. Die haben sich nicht mit Korsetts und Krinolinen herumschlagen müssen. Eigentlich will Florence den Nachmittag nutzen, ein Armenhospital am Fuß des Hügels zu besuchen, aber der Auf- und Abstieg in der glühenden Sonne haben sie vollkommen erschöpft. Ja, lass uns zurückgehen, sagt sie. Nektarios reicht ihr den Schirm und Florence tritt seufzend aus dem Schatten in die gleißende Sonne. Drei Kinder springen aus einem Tor direkt vor ihre Füße. Sie schreien und lachen. Einer versucht sich an einer höfischen Verbeugung, wie sie sich ein frecher Athener Lausbub wohl vorstellt. Kst! Macht Nektarios und scheucht sie davon, doch die drei haben ohnehin jedes Interesse an der Dame verloren, deren staubiger Rock beinahe die ganze Breite der Gasse einnimmt. Sie sind mit etwas viel Interessanterem beschäftigt. Ein graues Federknäuel fällt aus den Händen des größten der Jungen in den Kies. Es piepst erbärmlich, die Kinder lachen. Nur ein kleiner Vogel, sagt Nektarios. Vielleicht aus Nest gefallen, jetzt Kinder haben ihren Spaß. Das Küken hat einen kurzen, gelben und stark gebogenen Schnabel und große Augen. Eine kleine Eule. Die Lausbuben schubsen es mit ihren nackten Füßen hin und her, einer piesackt es mit einem Stock. Schluss! Aufhören! Ruft Florence und die Kinder schauen sie verblüfft an. Nektarios ruft etwas auf Griechisch. Vermutlich übersetzt er ihre Worte. Frag sie, was sie für den Vogel wollen, sagt sie zu ihrem Begleiter. Jetzt schaut der sie verblüfft an. Florence nickt ihm zu. Ja, los, frag sie. Sie einigen sich schließlich auf 6 Lepta, weniger als einen Penny. Für die Kinder ein großartiges Geschäft, für Florence kein Verlust und für die kleine Eule die Rettung. Nektarios, der seine Verwunderung nicht verhehlen kann, bietet an, die kleine Eule zu tragen. Doch Florence schüttelt den Kopf und hält das verängstigte Tier den ganzen Heimweg in ihren Händen. »Ich werde dich Athena nennen«, sagt sie und streichelt ihr mit dem Daumen über das Köpfchen. »Du bist in Athen geboren und so werden in unserer Familie nun mal die Namen vergeben.« Parthenope Nightingale hat ein kleines Büchlein über ihre Schwester und die Eule Athena geschrieben. Die Geschichte ist also gut belegt, obwohl wir uns für unsere kleine Szene ein paar Details ausgedacht haben. Florence liebt ihre Eule abgöttisch. Sie begleitet sie auf dem Rest ihrer Reise und zurück nach London. Wir werden ihr später noch einmal begegnen. Vor der Heimfahrt wartet auf Florence noch ein Abstecher, der ihr ganzes weiteres Leben beeinflussen wird.
Eine Station für sie war natürlich dann auch unvermeidlich Kaiserswerth in Düsseldorf, wo sie auch als erstes heimlich hingefahren ist. Dort hat der evangelische Pastor Theodor Fliedner 1836 die erste Diakonissenanstalt gegründet. Und die Diakonissenanstalt war gedacht einmal für die Gefangenenfürsorge, aber auch ein Bereich war aber auch die Krankenpflege. Und für diesen Bereich ist eigentlich Kaiserswerth sehr bekannt geworden, weil Theodor Fliedner als erster angefangen hat, Diakonissen auch systematisch auszubilden in der Krankenpflege.
Kaiserswerth ist eine entscheidende Station in Florence Nightingales Leben. Schon dieser erste, heimliche und nur kurze Besuch beeindruckt sie sehr. 1851 kehrt Nightingale nach Kaiserswerth zurück, diesmal für mehrere Monate, um alles ganz genau zu studieren. Sogar ihre Eltern stimmen schweren Herzens zu, aus Sorge, denn ihre Tochter hat immer stärker mit Depressionen zu kämpfen. Sie muss allerdings versprechen, ihre Hospitanz in Kaiserswerth geheim zu halten, sogar vor Freunden und Familienmitgliedern, um ihrem Ruf nicht zu schaden. Nach ihrer Rückkehr veröffentlicht sie ihre Beobachtungen. Dem Wunsch der Eltern entsprechend anonym. Sie setzt sich in dieser Schrift vehement für eine systematische Ausbildung von Frauen aus allen Schichten ein und beklagt, wie häufig sieht man Familien mit 5 oder 6 Töchtern zu Hause in den höheren Rängen, mit keiner anderen Beschäftigung im Leben als dem Unterricht in einer Sonntagsschule. Florence Nightingale geht es nicht um die Gleichstellung oder Befreiung der Frau, sondern, ganz unfeministisch, darum, es Frauen zu ermöglichen, auch abseits der Ehe, ihren vermeintlichen weiblichen Lebenszweck zu erfüllen. Zitat: Intellektuelle Erziehung ist aber nicht das, was wir liefern wollen. Wenn es viele Frauen gibt, die unverheiratet leben, und wenn intellektuelle Beschäftigung nicht ihr Lebenszweck sein soll, was sollen sie dann mit dem Durst nach nützlicher Handlung, den jede Frau verspürt, die nicht an Geist oder Körper erkrankt ist, anfangen? Böse gesagt, der Pflegeberuf als Ersatz für Mann und Kinder. 1852 gestehen sich die Eltern ein, dass sie die inzwischen 32-jährige Florence nicht von ihrem Weg abbringen werden. Florence darf nach Frankreich, um dort in mehreren Krankenhäusern ihre Ausbildung und die systematische Untersuchung des Pflegewesens fortzusetzen. Kurze Zeit später unterbricht sie diesen Aufenthalt, um ihre sterbende Großmutter zu pflegen. Wenige Tage bevor sie nach Paris zurückreisen möchte, wird ihr die Leitung des Instituts für kranke Damen, for sick gentlewomen, in London angetragen. Das Institut ist eine Pflegeeinrichtung für Frauen aus gutem Hause, die sich keine private Pflege leisten können. Ein Jahr leitet sie das Heim und lernt viel über die Organisation des Betriebes, die alltägliche Pflege und die Praktiken der Ärzte, die sie auf ihren Rundgängen begleitet. Doch schnell wird ihr das Heim zu klein und die Bandbreite an medizinischen Herausforderungen zu eingeschränkt. Als inzwischen ausgewiesene Expertin für Pflege und Organisation bekommt sie schnell weitere Angebote. So ist sie als Leiterin der Schwesternschaft eines Ausbildungskrankenhauses im Gespräch, worauf die Familie mal wieder entsetzt reagiert, denn das Krankenhaus liegt in einem Armenviertel. Ich vermute, dass die Mutter nur wenig später froh gewesen wäre, wenn die Tochter doch in einem Krankenhaus in einem Armenviertel arbeiten würde, denn stattdessen zieht Florence Nightingale 1854 in den Krieg.
Hallo, ich bin Karin Seidler und ich arbeite im Team von Gesundheit Hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an den Podcasts für Gesundheit Hören mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Falls ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion@gesundheithoeren.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen.
Am 16. Oktober 1853 erklärt das Osmanische Reich dem Russischen Reich den Krieg, nachdem Russland bereits im Juni die Fürstentümer Moldau und Walachei überfallen hat. Es ist der 10. Osmanisch-Russische Krieg in 300 Jahren. Es geht um den Einfluss in der Schwarzmeerregion, aber zum Beispiel auch um die Frage, wer, wann und wie die Kirche zum Heiligen Grab in Jerusalem nutzen darf. Es hat noch nie viel gebraucht, damit die Leute anfangen, einander totzuschießen. Natürlich ist das alles eigentlich viel komplexer, aber wen die Kriegsgründe und Verläufe und die Heldengeschichten über die leichte Brigade interessieren, den muss ich enttäuschen. Wir bleiben bei unserer Heldin. Für uns ist wichtig, dass Großbritannien und Frankreich Ende März 1854 auf Seiten des Osmanischen Reiches in den Krieg eingreifen. Sie kämpfen vor allem auf der Krim, weshalb meist vom Krimkrieg gesprochen wird. Er gilt als der erste Krieg einer neuen Epoche. Ein direkter Vorläufer des industrialisierten Stellungskrieges, der im Ersten Weltkrieg seinen grausamen Höhepunkt findet. Der Krimkrieg, und auch das ist wichtig für unsere Geschichte, ist auch der erste Krieg, in dem es dank der Telegrafie so etwas wie moderne Frontberichterstattung gibt. Was immer auf der Krim geschieht, steht kurz darauf in den Londoner Zeitungen. Und es schockiert die Öffentlichkeit. Vor allem die Berichte der beiden Times-Korrespondenten William Howard Russell und Thomas Chennery sorgen für Aufregung. Schonungslos stellen sie militärische Fehlentscheidungen, schlechte Organisation und vor allem die skandalöse medizinische Versorgung der Soldaten dar.
Aber es war wohl offensichtlich so, dass die Pflege dort nicht gut organisiert war. Das, was viele sich nicht klar machen, dass die Kriegskrankenpflege nicht nur darin besteht, Verwundete zu versorgen. Das stellt man sich ja immer so vor im Krieg, dass man Schusswunden und Wunden, die durch den Kampf entstehen, halt versorgt. Ein viel gravierenderes Problem waren Infektionskrankheiten tatsächlich. Und das ist in allen Kriegen so, bevor dann Antibiotika entwickelt wurden und man effektive Maßnahmen hatte gegen zumindest bakterielle Infektionen, war es so, dass ein ganz großer Teil der Toten sozusagen Tote an Infektionskrankheiten waren. Ich glaube, in einem Krimkrieg waren es ein Drittel, sagt man, sind an Infektionskrankheiten gestorben.
Es gibt keine Lazarette auf der Krim. Kranke und Verwundete werden erst zum Hafen von Balaklava, heute ein Stadtteil von Sewastopol, transportiert, wo sie oft Wochen ohne vernünftige Versorgung auf den Weitertransport warten. Dann geht es per Schiff über das Schwarze Meer nach Skutari, heute ein Stadtteil von Istanbul, eine Seereise von 2 bis 7 Tagen. Dort wird ein Militärkrankenhaus eingerichtet, aber, na, da reden wir gleich drüber. Die Berichte von Russell und Chennery entsetzen auch Florence Nightingale. Sie plant einen privaten Hilfseinsatz und nutzt ihre zahlreichen Bekanntschaften in der Oberschicht, um Unterstützung zu finden. Unter anderem wendet sie sich in einem Brief an Sidney Herbert, Staatssekretär im Kriegsministerium. Florence Nightingale hat ihn und seine Frau 1850 in Rom kennengelernt und sie gehören seitdem zu ihren besten Freunden. Herbert hat unterdessen schon von sich aus an Florence Nightingale geschrieben und sie gebeten, die Leitung einer Gruppe von Krankenschwestern zu übernehmen, die im Auftrag der Regierung nach Skutari reisen wird. Im Oktober 1854 soll die Gruppe von 38 Schwestern, teils Nonnen, teils aus Krankenhäusern rekrutierte Pflegerinnen, in See stechen. Kurz vor der Abreise muss Florence Nightingale noch einen schweren Schlag verkraften. Mitten im Chaos der Aufbruchsvorbereitungen stirbt ihre Eule Athena. An gebrochenem Herzen, schreibt Parthenope Nightingale. Der Kummer, die Kälte und die Einsamkeit waren zu viel für sie. Sie brach in einem Anfall zusammen. Genau an dem Tag, an dem ihre Herrin England verlassen sollte. Die Abreise wurde um 2 Tage verschoben. Die einzige Träne, die Florence in dieser schrecklichen Woche vergoss, war, als man ihr die kleine Leiche in die Hände legte. Armes kleines Biest, es war seltsam, wie sehr ich dich geliebt habe. Am 21. Oktober 1854 bricht Florence Nightingale schließlich mit einem Teil der Gruppe auf. Der Rest folgt einen Tag darauf in Begleitung des Ehepaars Bracebridge. Die Zustände, die sie bei der Ankunft im Krankenhaus in Skutari vorfinden, sind grauenhaft. Ein Teil ist durch ein Feuer zerstört, eine Wasserleitung, die einen Teil des Krankenhauses versorgt, ist durch ein verwesendes Pferd verstopft. Die vielen Durchfallerkrankten erledigen ihre Notdurft in überquellende Eimer. Das Krankenhaus ist übervoll. Bis auf ein beinahe leeres Zimmer, in dem die Leiche eines russischen Generals vor sich hin verwest. Ratten laufen herum, überall wimmelt Ungeziefer, es gibt keine Lüftung, keinen Brennstoff, keine Reinigungs- oder Küchengeräte und viel zu wenig Betten. Die Patienten sind schmutzig, von Durchfall und Wundbrand ausgezehrt und gezeichnet. Mehr als ein Drittel der Soldaten, die hier eingeliefert werden, stirbt. Nichtsdestotrotz hat der Chefarzt nur ein paar Tage zuvor an seine Vorgesetzten geschrieben, dass man zufriedenstellend versorgt sei und Kranke und Verwundete jede erdenkliche Pflege erhalten. Schon klar. Da verwundert es dann auch nicht, dass die älteren Militärärzte nicht gerade begeistert auf diesen Trupp resoluter Frauen aus der Heimat reagieren. Man hält Nightingale für eine Spionin, die sie daheim anschwärzen würde, genauso eine unnütze Plage wie diese verdammten Journalisten. Wegschicken geht nicht, schließlich sind die Frauen im Auftrag der Regierung hier. Man verlässt sich darauf, dass die Eindringlinge schon nach wenigen Tagen aufgeben werden. Schließlich sind sie vom schwachen Geschlecht. Nightingale geht die ganze Operation geschickt an. Sie erklärt den Ärzten, dass sie und ihre Schwestern absolut nichts ohne ausdrückliche Erlaubnis tun würden. Und sie achtet peinlich genau darauf, dass ihre Mitstreiterinnen mit dem Patienten nicht in Situationen kommen, die als anstößig interpretiert werden könnten. Gerade in diesem Punkt muss sie sehr streng gewesen sein, was Kritiker ihr später als Herrschsucht auslegen. Wegen dieser Vorsicht können die Schwestern in den ersten Tagen kaum etwas tun, außer ein paar Bandagen zu wechseln. Außerdem geht Florence schon kurz nach ihrer Ankunft das Problem der fehlenden Ausrüstung an.
Es war eben so, dass es so ein Kompetenzwirrwarr gab, dass es mit der Beschaffung offensichtlich nicht geklappt hat.
8 Abteilungen im Finanz- und Kriegsministerium bearbeiten jede einzelne Anschaffung.
Und Florence Nightingale ist dann eben unkonventionellen Weg gegangen. Sie hat eine Spendenaktion gestartet in Großbritannien und hat so viel Geld zusammengesammelt, dass sie unabhängig jetzt von den Ministerien und den umständlichen Verwaltungswegen die Sachen, die dort fehlten, beschaffen konnte. Und sie hat dann eben Bettgestelle, Matratzen, Bettwäsche, Bettzeug, Wäsche, also Leibwäsche für die Soldaten, Verbandsmaterial und die ganz grundlegenden Dinge und Gegenstände, die man für Pflege brauchte, beschafft.
Außerdem beginnen die Schwestern ein strenges Regime für die Leerung und Säuberung der sanitären, nennen wir es nicht Einrichtungen, sondern Notbehelfe, zu schaffen. Als im November 1854 auf einen Schlag hunderte Schwerverletzte eintreffen, wird das Krankenhaus endgültig zum Reich der Hölle, wie Florence Nightingale es nennt. Die Verwundeten sind in erbärmlichem Zustand. Die Ärzte können die Hilfe der Schwestern nicht länger zurückweisen. Langsam beginnt sich die Stellung der Schwestern zu wandeln. Viele Ärzte sehen, wie nützlich und unverzichtbar ihre Hilfe ist. Die Patienten lieben Florence Nightingale und beginnen das Bild einer Heiligen zu zeichnen. Die Presse nimmt es begeistert auf. In der Times erscheint am 8. Februar 1855 der Artikel, dem wir jenes Bild verdanken, das bis heute den Blick auf die wahre Florence Nightingale verstellt. Sie ist ein dienender Engel. Und wenn ihre schlanke Gestalt leise durch die Gänge gleitet, erhellt sich das Gesicht jedes armen Menschen vor Dankbarkeit. Wenn sich alle Ärzte für die Nacht zurückgezogen haben und sich Stille über die kilometerlangen Reihen der Kranken gelegt hat, kann man sie mit einer kleinen Lampe in der Hand bei ihren einsamen Runden beobachten. Florence wird die Dame mit der Lampe. The Lady with the Lamp. Ein schönes, vielleicht nicht gänzlich falsches, aber eindimensionales Kitschbild, das ihre wichtigste Leistung unterschlägt.
Also wenn sie die Lady with the Lamp ist, wird ja suggeriert, sie ist selbst diejenige, die in mütterlicher Fürsorge sich um die Soldaten gekümmert hat. Und das weiß man ja, sie hatte eine Führungsposition. Sie hat selten selber gepflegt, sondern sie hat die Pflege organisiert. Also wenn man sich überlegt, was sie da alles auf die Beine gestellt hat, dann kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie so sehr viel Zeit hatte, jetzt selber die praktische Pflege am Krankenbett zu machen. Und das wurde so ein bisschen überhöht. Und dann wurde sie mehr oder weniger darauf reduziert.
Ihre wahre Leistung liegt in der Organisation, in der systematischen Herangehensweise, in der Aktivierung der Öffentlichkeit und dem Druck, den sie damit auf die Militärführung ausüben kann. 1855 trifft auf ihr Drängen eine offizielle Kommission ein, dokumentiert die Zustände und endlich geschieht etwas. Toiletten und Waschgelegenheiten werden gebaut, die Belüftung verbessert, die Überbelegung wird reduziert. In den folgenden Monaten sinkt die Sterberate im Krankenhaus von 41 auf 2%. Na, diese Zahlen werden wir uns später noch einmal genauer anschauen. Ab Dezember 1854 treffen weitere Krankenschwestern ein, unter anderem ein Kontingent, das von der Krankenschwester Mary Stanley geleitet wird, bis dahin eine gute Freundin von Florence Nightingale.
Mit Mary Stanley hatte sie da ja eine Konkurrentin, die da auch mit 40 Krankenpflegerinnen angerückt ist und auch einen Führungsanspruch geltend gemacht hat. Und dann gab es noch diverse freiwillige Ladies, die auch jeweils keine Veranlassung gesehen haben, sich Nightingale unterzuordnen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine interessante Geschichte, weil heute Florence Nightingale so eine Lichtgestalt ist und man denkt, sie ist in die Krim gefahren und hat da die Lazarettkultur reformiert. Und das ist ja gar nicht so. Die hat nur einen ganz kleinen Teil. Da hat sie sozusagen ihre Ideen umgesetzt und der Rest war eigentlich ihrem Einfluss entzogen.
Eine der diversen freiwilligen Ladies, von denen Professorin Karen Nolte da gerade gesprochen hat, ist Mary Seacole. Und ihre Geschichte hätte eine eigene Episode verdient. Hier können wir sie nur ganz kurz anreißen. Mary Seacole wird 1805 in Kingston, Jamaika, geboren. Der Vater ist ein schottischer Offizier, die Mutter ist Heilerin und betreibt eine erfolgreiche Pension. Von ihr lernt Mary alles über traditionelle Heilkunde und modernen Kapitalismus. Beides wird ihr äußerst abenteuerliches Leben prägen. 1854, da ist sie 49 Jahre alt, reist Mary Seacole nach England, ursprünglich um sich um ihre Investments in einigen Goldminen zu kümmern. Als sie von den schrecklichen Zuständen in den Lazaretten des Krimkrieges erfährt, bietet sie dem Verteidigungsministerium ihre Hilfe an, die jedoch abgelehnt wird. Vorgeblich wegen unzureichender offizieller Empfehlungen und Zeugnisse. Aber man darf wohl davon ausgehen, dass ihre dunkle Hautfarbe da die entscheidende Rolle spielt. Auch Florence Nightingale lehnt eine Zusammenarbeit ab. Ungeachtet der Zurückweisungen finanziert sie aus eigenen Mitteln eine Reise auf die Krim und errichtet dort, nahe der Frontlinie, das British Hotel, eine Kombination aus Kantine und Sanitätsstation. Hier versorgt sie verletzte Soldaten und Offiziere mit Medizin, Nahrung und mütterlicher Fürsorge. Mehr als 100 Jahre steht ihr Beitrag im Schatten der alles überragenden Lichtgestalt Florence Nightingale. Erst seit den 1970ern wird ihr ein angemessener Platz in der Geschichte eingeräumt. 2004 wurde sie in einer Umfrage der BBC zur bedeutendsten schwarzen Britin gewählt. Was ich ärgerlich finde, ist, dass es einen regelrechten Streit darum gibt oder gab, wer von den beiden nun die wahre Heldin und die bedeutendere historische Figur sei. Als ob in den Geschichtsbüchern nur für eine tolle Frau Platz wäre. Im Mai 1855 erkrankt Florence Nightingale lebensbedrohlich. Die Ursache lässt sich heute nicht mehr sicher feststellen. Oft ist vom Krimfieber die Rede, Aber die Krankheit kann damals noch nicht genau diagnostiziert werden und es kommen auch einige andere Sachen in Betracht, eine Bleivergiftung zum Beispiel oder auch eine extreme psychosomatische Reaktion auf den Stress während ihres Einsatzes. Florence Nightingale wird nie wieder richtig gesund. 1856, nach dem Ende des Krimkrieges, kehrt sie nach England zurück. Im Sommer 1857 erleidet sie einen schweren gesundheitlichen Zusammenbruch. Ab Herbst desselben Jahres führt sie praktisch das Leben einer Invalidin. Sie tritt nicht mehr öffentlich in Erscheinung und empfängt zeitweise kaum noch Besuch. Aber das ist noch lange nicht das Ende ihres Kampfes. Sie möchte das Sanitätswesen, die Pflege und die Hygiene dauerhaft reformieren. Im Krieg und zu Friedenszeiten. In der Armee, in den Krankenhäusern und schließlich auch in der Öffentlichkeit. Da sie sich aufgrund ihrer Erkrankung kaum noch selbst in Kasernen oder Krankenhäusern ein Bild von der Lage machen kann, ändert sie ihre Arbeitsweise. Sie sammelt Daten bzw. lässt Daten sammeln, bereitet sie auf, analysiert sie, zieht Schlüsse aus ihnen und untermauert ihre Theorien und Forderungen mit Zahlen. Daten, Mathematik und Statistik werden ihre wichtigsten Werkzeuge. Die Dame mit der Lampe wird die Dame mit dem Rechenschieber und dem Zirkel. Florence Nightingale benutzt die Statistik nicht nur, sie leistet auch Pionierarbeit. Besonders einflussreich ist ihr Beitrag auf dem Gebiet der Datenvisualisierung. Heute geht nichts mehr ohne Torten- und Balkendiagramme und tausend andere Methoden, um Zahlen bunt und aussagekräftig auf Papier oder Bildschirm zu bringen. Damals kam Statistik vor allem in Form von Tabellen daher. Auch Florence Nightingale setzt anfangs auf Tabellen und nackte Zahlen. Einem ihrer wichtigsten Mitstreiter, dem Epidemiologen William Farr, schreibt sie: Statistik sollte die trockenste aller Lektüren sein. Doch schnell wird klar, dass sie mit der trockensten aller Lektüren die entscheidenden Personen nicht von ihren Argumenten überzeugen kann. Sie braucht Bilder. 1858 entwickelt sie, nach vielen Experimenten mit anderen Grafiken, ein Diagramm, das bis heute als die Nightingale Rose bekannt ist, um das Ergebnis ihrer Arbeit darzustellen. Und wer es genau nimmt, spricht vom Polar Area Diagram, aber Nightingale Rose gefällt mir am besten und die Bezeichnung ist in diesem Zusammenhang die gebräuchlichste. Okay. Stellt euch vor, ihr schaut von oben auf eine Blume. Vielleicht lieber auf eine Art Gänseblümchen als auf eine Rose. Jedes Blütenblatt repräsentiert einen bestimmten Zeitabschnitt, zum Beispiel einen Monat. Im Gegensatz zu einem Gänseblümchen sind bei der Nightingale-Rose diese Blütenblätter aber unterschiedlich groß bzw. lang. Ihre Größe repräsentiert einen Zahlenwert, zum Beispiel die Anzahl der Verstorbenen im Lazarett von Scutari in einem Monat. Jedes Blütenblatt ist außerdem noch in farbliche Zonen unterteilt, an denen man ablesen kann, wie viele Todesfälle auf eine Verwundung und wie viele auf Infektionskrankheiten zurückzuführen sind. Sie stellt zwei dieser Diagramme nebeneinander. Das eine zeigt die Todesfälle von April 1854 bis März 1855, das andere die 12 Monate ab April 55, also die Zeit, in der die von ihr angeregten oder durchgeführten Maßnahmen voll umgesetzt wurden. Der Unterschied ist sofort deutlich und verständlich. Die Blütenblätter des Todes, huiuiui, das klingt dramatisch, naja, aber es passt. Also die Blütenblätter schrumpfen jedenfalls und insbesondere der blaue Teil der Blätter, der die Tode durch Infektionskrankheiten zeigt, wird dramatisch kleiner. Vor allem dank dieses berühmten Diagramms gilt Florence Nightingale als die wohl erste Person, die in großem Umfang Diagramme nutzt, um Zusammenhänge darzustellen, die Öffentlichkeit zu informieren und Entscheidungsträger von ihrer Botschaft zu überzeugen. Sie bekommt dank ihrer Beziehungen sogar die Gelegenheit, ihre Ergebnisse der Queen vorlegen zu lassen und bemerkt darüber mit etwas despektierlichem Unterton: Vielleicht schaut sie es sich an. Schließlich hat es Bilder. Der Erfolg gibt Florence Nightingale recht. In den folgenden Jahren werden zahlreiche Reformen umgesetzt. Anhand eines weiteren Diagramms kann sie zeigen, dass jedes Jahr mehr als 1000 Soldaten aufgrund der schlechten sanitären Verhältnisse in den Kasernen sterben. Und sie bemerkt empört, das sei genauso kriminell, als würde man willkürlich 1100 Männer pro Jahr auf der Salisbury-Ebene erschießen. Vor allem dank ihres Einsatzes und ihrer Berühmtheit erhalten die Kasernen endlich Abwassersysteme. Gemeinsam mit William Farr setzt sie sich für zahlreiche Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ein, für strengere Hygienegesetze in Mietobjekten und für Verbesserungen der sanitären Verhältnisse überall im Land. Sie engagiert sich für eine Reform der Armenfürsorge, untersucht die Ursachen für Hungersnöte in Indien, macht Vorschläge zur Verbesserung der Gesundheitsfürsorge in indischen Dörfern und zur Ausbildung indischer Frauen, schreibt ein Buch über Pflege und eines über den Bau von Krankenhäusern, das einer der einflussreichsten Architekten ihrer Zeit als essentielle Literatur für Architekten bezeichnet, und sie gründet die Nightingale School of Nursing, die erste Krankenpflegeschule ohne kirchliche Anbindung und eine der ersten, die eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung für Krankenschwestern anbietet. So, ich habe ein paar Sachen weggelassen, wir müssen hier ja heute noch fertig werden. Jedenfalls eine ganze Menge für eine schwerkranke Frau, die noch dazu gegen massiven Widerstand aus dem Establishment anzukämpfen hat. Besonders hübsch finde ich, was sie ihrem Freund und Unterstützer Sidney Herbert im Kriegsministerium über diesen permanenten Kampf schreibt. Immer, wenn ich wütend bin, räche ich mich mit einem neuen Diagramm. Apropos Diagramm, apropos Statistik. Kennt ihr diesen Spruch? Ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Angeblich stammt er von Winston Churchill, aber das ist wohl ein Mythos. Auf alle Fälle ist er sehr populär. Und natürlich kann man mit Statistik viel Schindluder betreiben. Man muss dafür gar nicht fälschen. Viel besser ist es, eine eigentlich richtige Statistik falsch zu interpretieren oder missverständlich darzustellen. Unter anderem der Sozialhistoriker Hugh Small und der Ökonom und Journalist Tim Harford haben sich in den letzten Jahren die Nightingale-Rose noch einmal angesehen. Warum ist sie so verhältnismäßig kompliziert? Warum sind es zwei Diagramme? Hätte die Pionierin der Datenvisualisierung nicht eine einfachere Form finden oder erfinden können? Small hat versuchsweise die zweifellos richtigen statistischen Daten in ein einziges, einfaches Balkendiagramm übertragen. Und dabei zeigt sich, dass der Einfluss der durch Florence Nightingale angeregten Maßnahmen vielleicht nicht ganz so beeindruckend war. Das erste Rosendiagramm mit den wahnwitzigen Sterberaten enthält harte Wintermonate, in denen sehr, sehr viele schwer Verwundete eintrafen und die Todeszahlen schon deshalb besonders krass waren. Das zweite, deutlich positivere, bezieht sich auf Monate, in denen nicht nur die hygienischen Maßnahmen griffen, sondern in denen unabhängig davon die Kriegshandlungen abflauten. Es enthält zwar ebenfalls Wintermonate, aber in denen trafen kaum noch Verwundete ein. Die beiden Diagramme verschleiern diesen Umstand zugunsten der dramatischen Geschichte, die sie erzählen wollen, dass Hygiene, Pflege und bessere Versorgung Menschenleben retten. Was zweifellos stimmt. Aber die Diagramme übertreiben den Effekt, den Nightingales Bemühungen und die Maßnahmen der Militärkommission im Krimkrieg hatten. Um überzeugender zu sein. Ich will's mal so sagen. Sie hat geschummelt, ohne zu schummeln, und für die Wahrheit gekämpft, indem sie sie verschleiert hat. Und irgendwie ist es ja doch auch ein bisschen cool, dass sie nicht nur eine bedeutende Statistikerin war und, ja, die Dame mit der Lampe, sondern auch ein ziemliches Schlitzohr. 1859 wird sie das erste weibliche Mitglied der Königlichen Statistischen Gesellschaft. Ich finde es faszinierend, wie vielschichtig diese Frau war. Und versteht mich nicht falsch, ich will hier auf keinen Fall den barmherzigen Engel zu einer kühl-logisch-mathematischen Miss Spock umdefinieren. Barmherzigkeit und Wissenschaft sind nun wirklich keine Gegensätze. Und diese unglaubliche, sicher nicht perfekte, aber absolut beeindruckende Frau hat beides in sich vereint.
Und das passt natürlich gut in die heutige Zeit. Und deswegen denke ich mal, dass man das heute mehr wahrnimmt, als man es vielleicht noch vor 20 Jahren oder noch früher wahrgenommen hat, wo man Krankenpflege immer als den Liebesdienst am nächsten wahrgenommen hat. Das, denke ich, liegt auf der Hand, weil Wahrnehmung von Geschichte passiert immer so, dass man das, was einen in der Gegenwart interessiert, in der Geschichte sucht.
Florence Nightingale stirbt am 13. August 1910 mit 90 Jahren. Ihr Geburtstag, der 12. Mai, ist heute der internationale Tag der Pflege. Ich hoffe, ihr fandet diese Geschichte genauso spannend wie ich. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn am besten. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpasst ihr keine Folge. Ansonsten immer dran denken. Pflegekräfte brauchen mehr als Applaus. Händewaschen kann nie schaden. Und wenn euch jemand mit einer Statistik kommt, schaut sie euch genau an. Vielen Dank an Professorin Karen Nolte für das Interview und vielen Dank an euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge erzählen wir euch die Geschichte des berühmtesten deutschen Chirurgen, eines Halbgottes in Weiß, der sich mit dem Teufel einließ, Professor Ferdinand Sauerbruch. Bis dann, eure Andrea Sawatzki. Bleibt gesund und neugierig.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung: Josefine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den Wake Word Studios in München.